Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Bärbel und dies ist mein Podcast. Hi, schön, dass du wieder hier bist, zum zweiten Teil meines Gesprächs mit meinem Sohn. In der letzten Folge habe ich ja von meinem Sohn so einige neue Begriffe zu den von mir beobachteten sozialen und psychologischen Phänomenen gelernt. Also ich habe gelernt, dass kognitive Resonanz das unangenehme Gefühl bezeichnet, wenn Denken und Handeln nicht zusammenpassen. Kognitive Dissonanz entsteht, wenn wir zwei Gedanken, Kognitionen im Kopf haben, die sich widersprechen. Oder wenn unser Verhalten nicht zu unseren Überzeugungen passt. Weil dieses Gefühl so super ungemütlich ist, versucht unser Gehirn es sofort zu lösen. Und eine der Möglichkeiten zum Auflösen einer kognitiven Dissonanz ist, dass wir uns die Situation zum Beispiel schönreden. Ein klassisches Beispiel: Jemand weiß ganz genau, dass Rauchen ungesund ist. Das ist die Kognition, der Gedanke. Trotzdem raucht die Person eine Zigarette. Das ist das Verhalten. Die Lösung des Gehirns gegen diesen inneren Stress? Och, mein Opa ist damit auch 90 geworden. Oder irgendwie muss ich ja meinen Stress abbauen. Ich habe auch gelernt, dass wir gerne der Masse glauben und dass dieses Phänomen, dieser oft so unsichtbare Zwang, sich einer Gruppe anzupassen, als Konformitätsdruck bezeichnet wird. Konformitätsdruck ist also der Druck, der uns dazu bringt, unsere eigene Meinung, unser Aussehen oder unser Verhalten zu ändern, nur um von einer Gruppe akzeptiert zu werden oder nicht unangenehm aufzufallen. Dieser Druck kann von außen kommen, zum Beispiel durch Sprüche oder abwertende Blicke von anderen. Aber auch machen wir ihn auf uns selbst, weil wir Angst vor Ablehnung haben. Klassisches Beispiel: In einer Teambesprechung finden eigentlich alle die neue Idee des Chefs total unrealistisch. Doch weil die ersten drei Kollegen laut zustimmen, traut sich niemand mehr, etwas dagegen zu sagen und alle nicken brav mit. Sowas nennt sich dann Gruppenzwang. Außerdem habe ich verstanden, dass unser Gehirn von Natur aus extrem neugierig ist und ständig nach dem nächsten Kick, nach dem Neuen sucht. Und genau darum sind wir so verdammt empfänglich für Social Media. Wir folgen Menschen, deren Luxusleben absolut nichts mit unserem eigenen Lebensrealität zu tun hat, weil es uns den Kick nach etwas Neuem bringt. So, und genau an dieser Stelle endete die letzte Folge und hier mache ich heute mit der neuen Folge weiter. Da diese Prozesse nämlich meist komplett unbewusst ablaufen, sind wir ihnen wohl scheinbar wehrlos ausgeliefert. Und ich möchte jetzt im Gespräch mit meinem Sohn herausfinden, was ich tun kann, um diese Mechanismen mir bewusst zu machen und was ganz konkret hilft, uns den Einfluss zumindest ein wenig zu entziehen. Starten wir direkt in den zweiten Teil des Gesprächs.
Diese ganzen Strategien, hast du gesagt, sind ja unbewusst. Gibt es Möglichkeiten? Ich bin ja ein großer Fan davon, dass man sich selber immer wieder hinterfragt. Gibt es Möglichkeiten, sich selbst auf die Sprünge oder auf die gibt es Möglichkeiten, sich auf die Spur zu kommen, dass ich da etwas ganz bewusst, nein, eben nicht, dass ich etwas unbewusst verändere, um meiner Überzeugung anzuhängen?
Ja, also zum einen müssen diese Strategien natürlich nicht unbewusst sein. Ich kann auch ganz bewusst sagen, ja, ich überlege mir jetzt, wie ich dieses Verhalten mit meiner Einstellung in Einklang bringen kann, damit es mir weniger ein schlechtes Gefühl macht. Oftmals bezeichnen wir das einfach als schlechtes Bauchgefühl und gucken dann, wie wir das verhindern können. Aber ansonsten wäre der erste Schritt, um das zu verhindern, eben reinfühlen in dieses Gefühl und zu ergründen, wo das herkommt. Ganz oft verbinden wir nämlich gar nicht dieses unangenehme Gefühl damit, dass wir eine
kognitive Dissonanz erleben.
Genau, dass wir kognitive Dissonanz erleben, sprich eine Informationen bekommen haben oder ein Verhalten uns aufgefallen ist, das nicht mit unserer Einstellung einhergeht. Oder andersherum. Das wäre der erste Schritt, zu gucken, wo kommt dieses Gefühl überhaupt her? Kommt es tatsächlich von der anderen Person, dass ich die nicht mag? Oder kommt es daher, dass sie etwas sagt, das in mir diese Dissonanz auslöst?
Ich kann also erstmal, ne, ich spüre im Zweifelsfalle dieses schlechte Bauchgefühl, wie du sagst, und spüre dann rein und fange dann quasi in der Metaebene darüber nachzudenken, ist das Gefühl ausgelöst durch die Quelle der Information?
Ja.
Ist es die Information selber, die bei mir, ne, dieses komische Gefühl auslöst? Gibt es noch eine dritte Alternative, was ein Grund sein könnte?
Wahrscheinlich, aber mir wäre jetzt...
Also erstmal hast du Quelle oder Information als Auslöser. Und dann, was passiert denn, wenn ich jetzt erkenne, okay, ich kann die Person nicht leiden? Die ist mir unsympathisch.
Dann sollte ich vielleicht mal gucken, ob ich die Information unabhängig von der Person, also ich stelle mir vor, mein bester Freund sagt mir das, würde ich die immer noch als so negativ bewerten? Oder nicht?
Ich kann also quasi eine emotionale Dehnübung machen, indem ich mir überlege, ich habe diese Information von der Person, die ich nicht leiden kann.
Aha.
Würde meine Reaktion genauso sein, wenn ich meine beste Freundin oder meinen besten Freund frage und der mir diese Information gibt? Und in dem Moment, wo ich merke, dann würde ich die Information annehmen, ist die Information selber nicht Kern des Auslösens. Und kann ich dann, kann ich mich mit der Information ja weiter beschäftigen.
Ja. Und ähnlich, aber deutlich schwieriger, kann ich natürlich auch Informationen, die mir von Leuten gegeben werden, die mir wichtig sind, denen ich eh schon glaube, auch nochmal hinterfragen, indem ich gucke, wenn mir das jetzt eine Person sagt, die ich nicht kenne oder die mir sogar unsympathisch ist, die mir schon mal Lügen erzählt hat, würde ich der genauso leichtfertig glauben?
Ich kann also auch hier quasi die Gegenprobe machen.
Richtig.
Ich glaube jemanden, weil ich ihm vertraue, würde ich diese Information auch jemanden glauben, dem ich nicht vertraue?
Ja.
Okay. Und was mache ich jetzt, wenn ich feststelle, es ist die Information, die die Dissonanz auslöst? Weil ich zum Beispiel mit dem Autofahrer, obwohl ich weiß, dass wir fossile Brennstoffe nur begrenzt haben.
Dann gucke ich, warum löst diese Information in mir Unwohlsein aus? Und wieso zeige ich dieses Verhalten? Habe ich zum Beispiel gar keine andere Möglichkeit? Oder sind mir andere Dinge wichtiger?
Dass ich zum Beispiel schnell zum Dienst komme, statt dass ich eine Stunde unterwegs bin.
Genau.
Mindestens.
So ist es. Und dann muss ich abwägen. Und da kommt dann eben dieser bewusste Prozess. Ist es mir wert, mein Verhalten zu ändern, um eben mit meiner Einstellung einherzugehen, oder sage ich ändere meine Einstellung, beziehungsweise es ist mir doch nicht so wichtig, wie ich ursprünglich dachte. Und dann sollte auch diese Information in mir kein Unwohlsein mehr auslösen, weil ich eben einen Umgang damit gefunden habe.
Und einen bewussten Prozess für eine Entscheidung habe. Das heißt, ich entscheide mich dann für eine Handlung, anstelle, dass ich was auch immer den Rest ausblende, sondern ich weiß, mir ist bewusst, dass das ein perverses Verhalten ist. Ich streichle Kühe und gleichzeitig esse ich Fleisch.
Richtig, dann habe ich eine bewusste Auseinandersetzung damit und ich weiß auch, dass es dort eben Dinge gibt, die miteinander nicht im Einklang stehen, aber ich kann für mich selber sagen, ich habe bewusst diese Entscheidung getroffen und ich würde sagen, das ist schon ein ganz großer Schritt.
Okay. Das finde ich spannend. Das ist wieder so genau das. Wir kommen uns selber ein bisschen als Detektive auf die Spur. Jetzt noch eine Frage. Du hast meine Podcasts ja gehört, auch in Bezug auf die laute Lehre, also why stupid people run the world, dieses schöne Video. Da habe ich ja auch gesagt, etwas könnten wir uns von den Lauten abschauen, nämlich, dass wir selber öfter mal selbstbewusster auftreten bei einer Meinung, die wir haben, die abgeprüft ist, aber eben nicht rein weiß oder schwarz ist.
Ja.
Und wir dann aber sagen, das ist von meiner Seite aus die beste Lösung. statt die Leute, die gar nicht sehen, dass es Grau- und Schwarztöne noch gibt, sondern sagen, das ist die einzige Lösung. Gibt es da noch Techniken, die du aus der Psychologie nennen kannst, die da helfen können?
Absolut keine Ahnung. Aber ich würde sagen, dass alleine dieses sich damit auseinandersetzen und eine fundierte Entscheidung treffen, egal wie ich zu dieser Entscheidung komme, habe ich dann ja eine Begründung und kann diese auch selbstbewusst vertreten. Weil ich eben weiß, warum ich diese Meinung habe und ich weiß, warum ich sie vertrete.
Also ich plapper nicht einfach nur was nach.
Das ist nicht nur etwas, was ich irgendwann mal gehört habe, sondern ich habe für mich selbst entschieden, dass ich diese Meinung vertrete. Und dann kann ich diese auch selbstbewusst rüberbringen.
Okay. Mir ging das zum Beispiel bei der Geschichte mit dem Wahl-Timmy so. Ich hatte das so am Anfang verfolgt und fand es dann sehr, sehr spannend, dass ich mitbekommen hatte, dass das, wie das so schön heißt, viral in den sozialen Medien ging und sich so Feindeslager aufgemacht haben. Ja. Die einen pro Wahl und die anderen kontra Wahl, wobei es ja eigentlich um die Frage ging, ist diesem Tier tatsächlich zu helfen oder ist ihm nicht mehr zu helfen? Und wenn ihm zu helfen ist, sind die Mittel, die eingesetzt werden, gerechtfertigt für die Wahrscheinlichkeit des Kommens. Ich hatte dann für mich entschieden, ich halte es für völlig überzogen, diese Rettungsmaßnahmen mit diesen vielen Einsatz von Geldern zu machen. Das war für mich, ja, das ist ein Tier, aber es ist genau ein Tier. Und wir könnten dasselbe Geld vielleicht einsetzen, mehr da reinzusetzen, Wale davon abzuhalten, in solche Situationen zu kommen, sprich uns klarer zu machen, was bedeutet es eigentlich, wenn wir im Meer ständig Lautstärke-Müll haben von unseren eigenen Lebensstandards oder Fische wegfangen, sodass die Wale dahin kommen müssen, wo noch Fische sind. Das wäre ja auch so ein Punkt. Aber ich bin damit ziemlich alleine gewesen. Also ich habe mitbekommen, dass die meisten Leute alle auf pro Wahl gewesen sind, aus den unterschiedlichsten Gründen. Ich hatte aber eine sehr interessante Diskussion mit jemandem, der eben genau das andere hatte. Und ich hatte dann erklärt, ich habe mir das angeguckt, ich verstehe, was da passiert, aber meine Meinung ist die und die.
Ja.
Und das Spannende war, dass derjenige mir zugehört hat und dann gesagt hat, okay, das kann ich nachvollziehen.
Ja.
Also es ist dann nicht in diese Emotionalitätsspirale und in Vorwürfe und Moralität geraten, sondern er hat dann gesagt, okay, ich bin trotzdem dafür, dass das gemacht wird. Das verbindet die Leute, das bringt die Leute zusammen. Aber er konnte verstehen, dass ich eine andere Meinung habe und hat die respektiert. Das fand ich sehr schön in der Besprechung. Ja, das passiert heutzutage nicht so oft.
Ja, das ist auch ein Punkt, der natürlich mit diesem reflektierten Entscheiden zusammenhängt. Wenn ich selber weiß, wie ich auf eine Entscheidung komme, dann kann ich diesen Entscheidungsprozess auch anderen mitteilen, ohne sie für ihre Meinung an den Pranger zu stellen oder zu sagen, du hast die falsche Meinung. Du kannst eben sagen, ich habe beide Möglichkeiten angesehen und für mich selbst diese Entscheidung getroffen. Und damit können Menschen generell viel besser umgehen, weil sie eben sagen, okay, ich muss dieser Entscheidung nicht folgen. Es gibt auch positive oder negative Seiten dafür. Vielleicht habe ich die auch noch gar nicht bisher betrachtet gehabt. Aber ich kann nachvollziehen, wie du jetzt auch meintest, ich kann eben nachvollziehen, wo deine Meinung herkommt. Und das kann man auch respektieren.
Ich stelle es bei mir auch immer wieder fest, dass du hattest ja vorhin gesagt, unser Gehirn mag es, oder wir mögen es, eine Meinung zu haben und suchen uns im Zweifelsfalle auch Bestätigung, obwohl unser Gehirn ja auch immer gerne Neues lädt. Also ich lese ja auch gerne neue Sachen, lerne auch neue Sachen. Und trotzdem merke ich, wenn ich etwas höre, was dem, was ich zuvor gelernt habe, widerspricht, habe ich genau diesen gleichen Widerstand, den du beschrieben hast, dass ich anfange zu argumentieren und meine Sache zu verteidigen. Ist das eine gute Sache, dass man erstmal versucht, seine Sache zu verteidigen, ohne Emotionale abzudriften, sondern erstmal versucht, seine eigene Position zu verteidigen, würde ja auch bedeuten, ich muss nochmal drüber nachdenken.
Ja, also rein aus einer energiesparenden Perspektive ergibt es natürlich Sinn, dass wir erstmal nicht unser Verhalten oder unsere Meinung ändern, weil das ist Aufwand.
Aha.
wenn wir unsere Meinung ändern und damit auch unser Verhalten ändern, dann müssen wir viele Dinge anders machen. Und wir sind Gewohnheitstiere, wir machen gerne das, was wir eh schon tun.
Weil unser Gehirn gerne auch wiederum Energie spart. Richtig. Dieses sich auseinandersetzen, diese aktiven Entscheidungsprozesse treffen, ist energiezehrend, Arbeit. Und deswegen vermeiden wir das möglichst an den Stellen, an denen wir ohne eine Verhaltens- oder Gedankensänderung durchkommen. So ist Verstehe ich das richtig?
Ja. Wir wollen uns generell nicht damit auseinandersetzen. Deswegen argumentieren wir erstmal dagegen, beziehungsweise rationalisieren das Ganze, spielen es herunter, tun andere Sachen dazu, tun eben alles, dass wir bei unserer Meinung und unserem Verhalten bleiben können, damit wir nicht irgendwas ändern müssen. Weil dann, sobald wir dieses kurzen 5 Minuten hatten, kurze 5 Minuten kognitive Dissonanz, danach geht es uns ja wieder gut und wir können so weiterleben wie bisher.
Also mit anderen Worten, dauerhafte kognitive Dissonanz auszuhalten, ist auch keine Lösung.
Nein, das geht auch gar nicht. Da geht es so schlecht mit.
Okay. Aber in die kognitive Dissonanz reinzuspüren, ist ein gesunder Prozess, um sich selber klarer zu werden, warum man bestimmte Entscheidungen trifft.
Wenn es uns das Ganze wert ist, natürlich. Das kann natürlich auch bei Alltagssachen kann es uns relativ egal sein.
Ich esse Nutella, obwohl ich weiß, dass die Plantagenbesitzer ausbeuten oder ähnliches, weil ich das Nutella mag. Und infolgedessen.
Ja, das wäre. Da kommt es jetzt natürlich immer darauf an, was einem persönlich wichtig ist. Auch das wäre ein Grund, weshalb ich sagen könnte: Okay, da denke ich vielleicht nochmal drüber nach. Will ich das tatsächlich mit meinem Kaufverhalten unterstützen oder nicht? Aber keine Ahnung, ob ich jetzt einen Apfel oder eine Banane esse. Da gibt es sicherlich auch ganz viele verschiedene Studien dazu.
Ökologische Fußabdrücke, CO2. Genau. Im Frühjahr einen Apfel essen nach 6 Monaten Lagerzeit im Kühlhaus ist mindestens schlechter als, genau.
Ja. Mhm. Aber ob ich mir da jetzt den Aufwand machen möchte, jedes Mal mich bewusst zu entscheiden, das zu tun oder zu unterlassen, würde ich sagen, ist wahrscheinlich auch wieder problematisch.
Ich komme jetzt wieder auf einen anderen Podcast zurück, wo ich eben ja diese Entscheidungsmüdigkeit oder auch die Mitgefühlsmüdigkeit angesprochen habe, dass wir in einer Gesellschaft sind, die ja uns sehr fordert, ständig. Und genau wir immer müder werden und auch gereizter, weil wir diesen Prozess, den du beschreibst, an so vielen Fronten machen müssen. Ja. Und du, wenn ich es richtig verstehe, ist das eher ein Plädoyer dafür, an den Stellen, wo sich der Kampf nicht lohnt.
Ja.
Diese Energie auch nicht aufzuwenden, damit ich sie an anderen Stellen, wo es sich lohnt, für Gesellschaft oder für Familie oder für sich selber dann einzusetzen. Richtig?
Ja, also ich würde sagen, es gibt, das muss jeder für sich selbst definieren, aber es gibt immer viele große Themen, wo man einen Einfluss hat, wo man nochmal überlegen sollte, wieso mache ich das auf diese bestimmte Art und Weise, wieso unterstütze ich diese und diese Personen, Unternehmen, was auch immer, Aktionen. Aber auch dort kann man nicht alles auf einmal lösen, verändern etc. Das heißt, wenn man eine bestimmte Sache denkt, da lohnt es sich nochmal drüber nachzudenken, nochmal nachzuschauen, nochmal zu recherchieren, dann kann man das machen und sich dann vielleicht eine Woche Zeit nehmen, dort in seiner Freizeit Recherchen zu anstellen, darüber nachdenken, warum tue ich bestimmte Dinge so, wie ich sie tue und dann zu einer Entscheidung kommen und das dann auch erstmal, dieser Entscheidung dann auch erstmal folgen, bevor man sich mit dem nächsten Thema auseinandersetzt.
Ich danke dir total, dass du dir Zeit genommen hast, hier zu sitzen, mit mir zu unterhalten. Ich finde es immer wieder spannend, was wir für Themen haben und ich freue mich, wenn du wieder mal Zeit hast und wir wieder über Dinge sprechen, die ich mir so versuche, die Welt zu erklären.
Ich freue mich drauf.
Dankeschön. Tschüss, Max.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Und vielleicht hast du auch das eine oder andere für dich aus diesem Gespräch ziehen können. Ich werde jetzt mal schauen, mit welchen kognitiven Dissonanzen ich mich bewusst auseinandersetzen möchte. Und wer weiß, vielleicht entsteht daraus ja auch die nächste Folge. Tschüss!
Das können andere besser. oft und lass es dann sein. Doch heute fang ich damit an.